SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema die Fülle der Hülle. Wie reduzieren wir Verpackungsmüll? Am Mikrofon ist Susanne Henn. Rund 220 Kilo Verpackungsmüll produziert jeder Deutsche jedes Jahr. Wenn wir nicht irgendwann im Müll ersticken wollen, dann müssen wir diese Fülle, allen voran die Plastikabfälle, dringend reduzieren. Unser Alltag aber sieht anders aus. Obst und Gemüse in Plastikboxen, doppelt verpackter Käse und Kleidung, die im Onlinehandel in großen Kartons voller Luftpolsterfolie verschickt wird. Können wir überhaupt auf Verpackung verzichten? Was sind denn die Alternativen? Machen die Verbraucher noch mit, wenn es umständlicher, vielleicht sogar teurer wird? Umweltverbände fordern gesetzliche Regelungen statt Freiwilligkeit, aber brauchen wir die wirklich? Und was passiert, wenn wir den Verpackungsmüll nicht reduzieren? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Professor Lucia Reich, Verhaltensökonomin an der Copenhagen Business School und Mitglied des Rats für nachhaltige Entwicklung, mit Dr. Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Mitte und mit Katharina Istel, Referentin für Ressourcenpolitik beim NABU. Frau Istel, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sehe ich Regale voller Ware, verpackt in Kunststoffbecher, in Dosen, in Pappboxen. Oft nicht nur einmal, sondern Müsli gibt's im Beutel plus Karton. Auch Kekse sind oft in der Verpackung noch einmal einzeln eingeschweißt. Und viele Joghurts haben sogar einen extra Deckel. Wie viel von diesem Verpackungsmaterial ist wirklich notwendig?
Also ich würde mal sagen, quantifiziert hat das wahrscheinlich noch niemand. Das ist eher ersichtlich sozusagen, dass vieles doppelt und dreifach verpackt wird. Man merkt das jetzt auch. Jetzt kommen viele um die Ecke und sagen, oh, wir haben jetzt da und da die Foliendichte dünner gemacht etc. Dass viel Potenzial da ist, ist irgendwie klar, aber es hat noch niemand quantifiziert. Das ist auch deutlich geworden in den letzten Jahren. Aber es ist auch so, dass es viele Untersuchungen gibt, die zeigen, dass wir nicht nur mehr verpacken, sondern dass wir sehr viel aufwendiger verpacken.
Herr Dr. Scherer, als Verbraucher habe ich ja kaum die Chance, meinen Familienwocheneinkauf zu machen, ohne nachher einen ganzen Sack voller Müll zu Hause rumstehen zu haben. Warum macht es der Handel den Kunden so schwer, umweltfreundlich einzukaufen?
Der Handel macht es ja nicht den Kunden schwer, sondern der Handel versucht, Vorschriften Genüge zu tun. Und er kann ja auch nur das verkaufen, was ihm von der Industrie zur Verfügung gestellt wird. Man muss also hier schon verschiedene Dinge im Auge behalten und kann nicht immer direkt nur sagen, es wäre der Handel, der hier dann für den Verpackungsmüll verantwortlich wäre.
Aber der Handel ist ja direkter Partner der Industrie. Man könnte ja auch in diese Richtung einen gewissen Druck ausüben.
Ja, das mit dem Partner werden Sie bei Kartellbehörden zum Teil anders sehen. Also man muss nicht immer denken, dass man als Handel immer sehr viel Einfluss auf die Industrie hat. Die Industrie ist zum Teil selbst bestrebt, Verpackungen geringer zu machen, eine kleinere Folienstärke oder auch eine kleinere Foliengröße, gerade bei einem Joghurtbecher oder sonst irgendwo, damit man einfach auch an Material und somit auch an Kosten einsparen kann.
Frau Professor Reisch, nehmen wir noch einmal das Beispiel Obst und Gemüse. 2/3 davon werden im Supermarkt in Plastikverpackungen angeboten und häufig sind Obst und Gemüse ohne Verpackung teurer als mit Verpackung. Das hat neulich die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden. Werden da nicht für die Kunden die völlig falschen Anreize gesetzt?
Ja, das ist mit Sicherheit so. Das ist ganz problematisch im Grunde, wenn man möchte, dass sich die Konsumenten nachhaltiger verhalten und beispielsweise eben auch weniger Verpackung kaufen, dann muss man die Option als die einfache, die naheliegende, die attraktivere Option anbieten. Ist jetzt leicht gesagt, wird der Herr vom Handel sagen, aber so ist das nun mal. Wir haben ungeheuer viele Kaufentscheidungen zu treffen. Wir haben wenig Zeit. Wir sind nicht 24 Stunden am Tag nur aufgeklärte, nachhaltige Konsumenten. Also man muss es den Menschen einfach machen und attraktive, das bedeutet eben auch optisch attraktive und auch leichte und auch Verpackungen, auf denen das draufsteht, was die Konsumenten wissen wollen, einfache Label, Siegel, das sollte zur Verfügung stehen. Und dann wird das den Konsum zumindest tendenziell auch verändern können.
Jetzt sieht es im Alltag ja ein bisschen anders aus. Jeder Deutsche schmeißt im Schnitt pro Jahr 38 Kilo Plastik weg. Im EU-Schnitt sind es nur 24 Kilo. Und dieser Plastikmüll entsteht größtenteils beim Einkauf. Herr Scherer, wieso brauchen wir da offensichtlich mehr als andere Länder, wenn wir doch mit international agierenden Konzernen zu tun haben, die produzieren?
Das kommt auf das Kaufverhalten natürlich an. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, ist es viel auch davon abhängig, was der Kunde will. Wie man so schön sagt, der Wurm muss dem Viech und nicht dem Angler schmecken. Von daher ist es so, dass der Handel natürlich auch das vorhält, was der Kunde wünscht. Und wenn man sieht, dass in vielen Bereichen schneller Einkauf auch selbst vom Kunden gewünscht ist. Das Einkaufserlebnis, gerade im Bereich Lebensmittel, ist nicht das Gewünschte, was der Kunde sich hier vorstellt, sondern er will seinen Bedarf decken. Und vor diesem Hintergrund hat man dann halt vorkonvektionierte Ware und diese ist wiederum aus Hygienegesichtspunkten insbesondere bei uns, ist die dann anders verpackt oder auch mit mehr Verpackung versehen als vielleicht in anderen Bereichen. Und als vorhin Frau Reich so schön gesagt hat, dass es halt manchmal so ist, dass die unverpackten Dinge dann auch teurer sind als die verpackten, dann muss man natürlich auch schauen, dass man das Gleiche miteinander vergleicht. Ich denke zum Beispiel an Zitronen. Wenn ich Zitronen kaufen gehe, weil ich mal wieder Schnitzel oder irgendwas mache und brauche eigentlich nur eine Zitrone, dann sehe ich auch, dass eigentlich der Preis für die Zitrone teurer ist wie für 3 oder 4 Zitronen in einem Netz. Aber es ist eine andere Qualität. Sie kriegen Einzelzitronen dann meistens nur noch in Bioqualität und die verpackten haben eine andere Qualität. Deshalb muss da schon genau darauf achten, dass auch das Gleiche miteinander verglichen wird.
Ja, also ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich sehe, dass der Handel gerade in Deutschland eigentlich relativ innovativ ist und einige Dinge ausprobiert, also von kleinen Stoffsäckchen, also tatsächlich auch lose Ware darzubieten und so weiter. Da passiert eigentlich relativ viel. Also ich finde, das hört sich jetzt relativ defensiv an, ja. Und es ist meines Wissens auch nicht so, dass der Handel da völlig machtlos dasteht in Richtung Produktion, ja. Und da haben Sie schon recht. Also die Industrie könnte sehr, sehr, sehr viel mehr tun im Bereich auf Verpackung. Beispielsweise ist die Nachfrage nach den Rezyklaten für PET, die heute qualitativ wirklich sehr, sehr hoch ist, die ist viel zu niedrig und es gibt nur ganz wenige Firmen, also wie Frosch beispielsweise, die sagen, okay, das preisen wir ein, was es für uns wichtig ist. Also ich denke, hier ist wirklich relativ viel Luft und gut geholfen wäre natürlich der gesamten Industrie mit einem anständigen Kreislaufwirtschaftsgesetz.
Man muss ja auch, finde ich, mal sehen, dass jetzt alles so ein bisschen übers Knie gebrochen wird. Also es gab irgendwie jahrelang Stillstand, sowohl auf politischer Ebene als auch bei Handel und Industrie, meiner Meinung nach. Und jetzt durch die Meeresmüllverschmutzung ist das Thema so in die Öffentlichkeit gekommen, dass sich da keiner mehr entziehen kann. Und jetzt rödeln alle rum, jetzt kommen alle aus der Ecke herausgeschossen. Oft muss man dann auch schauen, jetzt zum Beispiel beim Thema Plastikbashing und anstatt, dass es wirklich auch immer um Verpackungen geht, da läuft auch manches nicht vielleicht ganz in die richtige ökologische Richtung. Aber man muss auch sehen, dass da ganz viele Jahre nichts gemacht wurde. Und jetzt plötzlich brüsten sich alle mit ihren Projekten und so eine langfristige Perspektive, meiner Meinung nach immer noch auch nur mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen möglich, weil zum Beispiel auch bei den Rezyklaten hat man halt gesehen, solange die Recyclingquoten nicht erhöht wurden, solange hat niemand investiert und solange sind auch die Recyclingquoten stagniert. Und wir denken, jetzt haben wir höhere Recyclingquoten, wir brauchen jetzt aber zum Beispiel auch eine Rezyklateinsatzquote. Das ist für Lebensmittelverpackungen noch nicht, also die Lebensmittelverpackungen sind nicht die erste Produktgruppe, aber es gibt so viele Non-Food-Verpackungen, die man natürlich sofort viel besser umstellen könnte. Oder da muss sich dann natürlich auch die Verbraucherinnen und der Verbraucher daran gewöhnen, dass was gräulicher ist. Also es ist dann nicht mehr so schön bunt, das muss man auch sehen und das muss man dann aber auch kommentieren.
Jetzt gibt es ja das neue Verpackungsgesetz, das eben auch eine höhere Recyclingquote vorschreibt, auch einen höheren Einsatz von Rezyklaten. Das heißt, wir steuern ja darauf zu, dass diese Quoten erhöht werden. Herr Scherrer, die Möglichkeit hätte es ja schon länger gegeben. Warum passiert eigentlich immer erst was mit Druck?
Diese Frage kann ich im Prinzip nur an alle weitergeben, weil hier ist es ja so, mit der Recyclingquote, das betrifft ja in erster Linie, sage ich jetzt mal, den Verbraucher. Sie haben ja vorhin so schön gesagt, wir haben pro Kopf einen Verpackungsmüll, der pro Haushalt von knapp, ich sage es mal, 25 Kilo kommt.
38 nur Plastik.
38 nur Plastik.
Verpackungen. Mhm. Ja. Nur Plastikverpackungen.
Also ich habe momentan Zahlen, die sind auch aus 16, gestehe ich zu. Und das hatten wir gerade beim Verpackungsmüll sowieso schon eine Recyclingquote von 70%. Das heißt, wir haben bei den Verbrauchern dann schon etwas, was das Recycling nach vorne treibt. Wir müssen natürlich sagen, wie sieht das insbesondere mit dieser Recyclingswirtschaft aus? Wenn man dann diese Bilder sieht, wo man dann diesen Plastikmüll, und das ist das, was Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, uns alle sensibilisiert noch mehr und wo dann aber zum Teil auch Aktionismus entfaltet wird, der nicht immer zielführend ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt dieser Müll dorthin? Wir haben bei uns in Deutschland eigentlich mit dem System eine klare Regelung und dass hier entsprechend ein Recycling betrieben werden soll. Wir wissen aber auch, dass Plastikmüll dann ins Ausland verschifft wird und dann muss man sich fragen, ob man nicht irgendeine Regelung machen müsste, dass der Müll, der im eigenen Land anfällt, auch im eigenen Land recycelt werden sollte.
Das ist sicher die eine gesetzliche Regelung. Das andere Problem bisher ist ja, dass es einfach viel zu günstig ist, neue Verpackungen zu machen. Plastik ist zu günstig. Brauchen wir da, Frau Istel, eine stärkere Lenkungsfunktion der Politik?
Ja, also wir setzen uns sehr dafür ein, dass es halt nicht nur Recyclingquoten gibt, also wie viel von den Abfällen dann auch wirklich recycelt wird, sondern auch, dass es diese Recyclateinsatzquote gibt, weil die gibt es noch nicht. Es gibt keine Vorgabe, in einer Putzmittelverpackung muss mindestens 10% Kunststoffrecyclat aus dem gelben Sack sein oder ähnliches. Sowas gibt es noch nicht, sondern das sind Forderungen, die wir als Umweltverbände und aber natürlich auch seitens der Recyclingunternehmen, die ja auch einen Absatzmarkt brauchen, halt auch an die Politik herantragen, jetzt wenn das Kreislaufwirtschaftsgesetz novelliert wird.
Ich möchte nochmal auf die Initiativen des Handels zurückkommen, die sich ja jetzt in den letzten Wochen überschlagen haben. Lidl, Aldi, Penny, Rewe, Edeka, wie sie alle heißen. Jeder hat Initiativen vorgestellt, wo er weniger Plastik in der Verpackung oder überhaupt Verpackungsmüll produziert. Das ist ja nicht ganz zufällig, dass das gerade jetzt passiert. Frau Schulze, unsere Umweltministerin, hat vom Handel eine Müllvermeidungsstrategie bis zum Herbst gefordert. Der letzte runde Tisch vergangene Woche ist ohne wirklich greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Man fürchtet doch, Herr Scherer, jetzt gesetzliche Regelungen, oder interpretiere ich das falsch?
Was heißt, man fürchtet? Man geht davon aus, dass solche kommen werden. Und deshalb ist die Frage, ob Selbstverpflichtungen, wie es damals mit der Plastiktüte gemacht worden ist, dann überhaupt noch sinnvoll ist. Weil es gab halt mit der Vorgängerin von Frau Schulze klare Absprachen. Diese Absprachen sind von Seiten des Handels auch eingehalten worden, sogar übertroffen worden, wenn man sieht, was mit den Plastiktüten, mit der Reduktion geschehen ist. Und jetzt kommt relativ überraschend, wahrscheinlich getrieben auch wieder von der ganzen Plastikmülldiskussion, die Ministerin und versucht, die ganzen Sachen per Gesetz zu regeln. Eine Notwendigkeit, gerade im Thema Plastiktüten, also Tüten für den Einkauf. Man muss ja auch immer die Größen der Tüten unterscheiden und die Wandstärke. Also wenn es um die Einkaufstüten geht, wäre unserer Sicht nach nicht notwendig gewesen.
Ja, dem würde ich sogar zustimmen. Also hier hat sich tatsächlich einiges getan und die Veränderung ist wirklich drastisch. Fast 2/3 weniger an Plastiktüten, das verwendet wird. Im Übrigen ist es ja auch nicht so einfach, wie Sie sagen. Also es kommt eben nicht nur auf die Produktion drauf an. Also auch eine beschichtete Papiertüte kann ziemlich energieintensiv und emissionsintensiv sein in der Produktion. Es kommt hier tatsächlich auf die Nutzung drauf an. Insofern würde ich also auch die Verbraucher keineswegs aus der Verantwortung entlassen. Ja, also auch eine Plastiktüte, wenn man die sehr häufig nutzt und eben nicht die 25 Minuten, die eine durchschnittliche Plastiktüte genutzt wird, dann hat die auch eine andere Quote. Und auch ein Baumwollbeutel muss man mindestens 30 Mal nutzen. Also diese Nutzungsphase spielt eine große Rolle. Insofern ist es wichtig. Insofern begrüße ich auch, klar, man kann immer auf der einen Seite sagen, das ist jetzt irgendwie Greenwashing des Handels oder der ist erschreckt. Ich denke, es hat auch eine positive Wirkung, wenn in der Einkaufsstätte, also da, wo tatsächlich die Leute erreicht werden, wo sie ihre Entscheidungen treffen, wenn hier explizit auf das Problem, die Problematik hingewiesen wird und gleich sofort eine Alternative angeboten wird. Das tut was mit den Menschen, das ist mindestens so wichtige Form von Verbraucherbildung wie sonstige Formen von Informationskampagnen beispielsweise.
Aber jetzt ist eine Tüte ja ein Produkt, für das kann ich relativ leicht einen Ersatz finden. Aber Verpackung entsteht ja im großen Stil auch auf ganz anderer Ebene. Sei es an der Obst- und Gemüsetheke, sei es beim Käse, sei es aber auch Duschmittel, Putzmittel, alles ist in einer sehr stabilen Plastikverpackung. Wäre es eine Möglichkeit, da ein Mehrwegsystem einzuführen?
Ich denke, dort wären die Reinigungskosten, die alle wieder mit anfallen, möglicherweise das große Problem. Und auch wie das aussieht mit beschädigten oder sonst irgendwo zerstörten Geräten oder Flaschen. Wenn man hier so eine Recyclingquote macht, dann macht man möglicherweise wieder einen zusätzlichen, Anführungszeichen, Wasserkopf mit Verwaltung. Ob das gerade bei den von Ihnen angeführten Shampooflaschen sinnvoll ist, ist die große Frage.
Also sicherlich muss man jede Produktgruppe einzeln anschauen, aber meiner Meinung nach ist das vor allen Dingen eine Kostenfrage. Das sieht man an den Getränkeverpackungen. Es ist viel kosteneffizienter für die Industrie, in Einweg abzupacken. Man braucht weniger Leute, weniger Arbeitsplätze. Man kann die Flaschen sehr viel weiter transportieren etc. Also da hat man halt gesehen, wie ein funktionierendes System quasi kaputt gemacht wurde bei den Getränkeverpackungen und die Politik hat zugeschaut. Aber technisch möglich ist das natürlich durchaus und technisch möglich ist es auch, ein effizientes Mehrwegsystem zu haben. Also ich stelle mir kein Mehrwegsystem vor, wo jeder seine eigene Glasverpackung produziert. Die muss dann irgendwie zum Waschen wieder ans andere Ende des Landes transportiert werden. Das ist ja nicht das, was wir meinen mit einem effizienten Mehrwegsystem. Sondern wir sollen effiziente regionale Strukturen aufbauen, die entsprechen aber natürlich nicht mehr dem, auch wie unsere Lebensmittel zum Beispiel produziert werden. Und das ist, finde ich, auch bei dem Thema Kunststoff im Supermarkt eine Sache. Also wenn wir wollen, dass wir weniger Kunststoff im Supermarkt haben, dann brauchen wir auch andere, viel regionalisiertere Lieferstrukturen. Wir brauchen eine andere Art der Lebensmittelproduktion.
Also hinzu kommt eben, dass solange fossile Rohstoffe billig sind und eben nicht die viel gerühmte ökologische Wahrheit sagen, das heißt also die ganzen Umweltkosten nicht mit eingepreist sind, solange ist es tatsächlich so, dass es sehr viel günstiger ist, das alles neu zu produzieren und die bestehenden und auch teilweise schon gut erprobten, gerade im Getränkebereich, aber es gibt auch noch andere Bereiche, in denen das eigentlich ganz gut funktioniert, teilweise auch in anderen Ländern ganz gut funktionieren. Das ist im Endeffekt eine Sache des Preises und ein bisschen Umgewöhnung. Ja, also man muss dann eben dran denken, so wie die Leute jetzt an ihren Kaffeebecher denken zunehmend, so muss man dann eben auch dran denken, sozusagen schon intentional, wenn man zum Einkaufen geht, auch seine Gerätschaft mitzubringen.
Also ist eine jetzt leere Flasche mitzunehmen für Putzmittel, für Shampoo, für irgendwas der Art.
Ja, da werden, also ich bin sicher, dass die Produktdesigner da mit coolen, interessanten Dingen auftauchen werden. Also ist es ja eigentlich immer so.
Glauben Sie, die Verbraucher machen das mit? Weil das bedeutet ja doch deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Planung.
Also zu 100% ganz bestimmt nicht. Und es wird immer den spontanen Einkauf, ich bin selbst viel unterwegs und weiß das sehr gut, das wird nie für den Großteil des Einkaufs sein. Aber ich denke, wie in so vielen Konsumbereichen, also wenn man einfach mal probiert, alles zu halbieren, ja, also halb so viel Müll zu verursachen und halb so viele vielleicht Kleider zu kaufen oder halb so häufig zu fliegen, das sind alles Dinge, die summieren sich. Und das ist bei der Verpackung genauso. Ja, also ein bisschen Informationen reinstecken, sich umzugucken, wo sind die Einkaufsstätten, in denen ich eben auch mit weniger Verpackungsmüll einkaufen kann. Das ist es ja auch nicht wirklich Rocket Science, sondern da muss man sich ein bisschen anstrengen. Aber mit einem entsprechenden attraktiven Angebot des Umfelds ist das machbar.
Ich gebe Ihnen recht, dass es also gerade bei Spontankäufen nicht funktionieren wird. Es ist eine Vorbereitungszeit erforderlich. Man muss sich Gedanken machen, wo ich was machen kann, was muss ich an gebindenden Verpackungen mitnehmen, wenn ich selbst die Sachen reduzieren will. Und wo Sie vorhin Mehrwegsysteme und gerade Getränkeindustrie angesprochen haben, das hat also gerade bei Wasserflaschen ja nur deswegen funktioniert, weil man einheitliche Flaschen hat. Das wird natürlich bei verschiedenen Herstellern auch wieder ein Problem sein, weil die ein eigenes Flaschendesign haben und dann sagen, dann möchte ich das wieder nicht. Ob das dann mit der Vereinheitlichung so weit klappen würde, das wird nicht ganz einfach sein.
Einfach sicher nicht, das behauptet ja aber auch keiner. Aber ist es notwendig, Frau Istl? Und wie müsste ein System aussehen, ein Steuerungssystem, das es möglich macht?
Also vor allen Dingen geht es uns ja darum, um absolute Reduktion des Materialverbrauchs. Und das ist auch das, was ich noch an den Zielstellungen, die sich die verschiedenen Einzelhändler und zum Teil auch aus der Industrieakteure vorgenommen haben, das ist ja dann immer bezogen auf den Umsatz. Das ist auch schön. Ist auch wichtig, aber da geht es uns jetzt schon auch darum, dass wir einen Weg finden, wie wir den Materialverbrauch endlich stoppen. Und da gibt es so viele unterschiedliche Ansätze. Also wir haben jetzt auch mal versucht, das auf 12 Forderungen runterzubrechen und das war schon schwierig. Also das ist so ein großes Thema, wo alle Akteure mit dabei sein müssen. Und Mehrwegsysteme ist da ein Punkt, aber natürlich wird es immer Einwegverpackungen bleiben, die optimiert werden müssen. Es geht ganz viel für mich gerade darum, nicht einfach Kunststoff auszutauschen. Das finde ich ist gerade sehr beliebt und da machen dann die Verbraucherinnen und Verbraucher auch sofort mit, weil es sicherlich auch einfach ist oder ich stelle mir es immer so vor, es ist halt auch einfach gut, wenn ich dann denke, okay, das darf ich nicht mehr benutzen, dann darf ich aber das benutzen und das ist jetzt gut. Und wenn dann Frau Istl wieder herkommt und sagt, nee, das ist auch nicht gut, dann sind alle sehr enttäuscht. Also es geht um so viele unterschiedliche Dinge. Vor allen Dingen geht es darum, dass man das alles im Gesamtbild sehen muss und auch, dass man sich vornimmt, wirklich absolut zu reduzieren und nicht immer nur am Verhältnis dessen, wie quasi unsere Wirtschaftskraft wächst.
Jetzt gibt es ja Bereiche, da ist das sicher sehr schwer, Verpackung zu reduzieren. Jetzt an der Frischhaltetheke, Joghurt, Quark, das ist natürlich nicht ganz einfach. Relativ einfach stelle ich es mir bei Obst und Gemüse vor, weil da kann ich doch einfach Stoffbeutel mitnehmen, hinhängen, verkaufen, die nehme ich jedes Mal mit. Das ist kein großer Aufwand. Die Realität sieht aber so aus, dass das, was ich selber einpacken kann, die absolute Minderheit ist. Das meiste kriege ich in vorgefertigten Dosen oder Netzen. Wo ist da das Problem, Herr Scherer?
Die frische Ware, muss ich sagen, ich weiß ja auch nicht ganz genau, wo die Leute einkaufen. Aber dort, wo ich einkaufe, ist es so, dass gerade die lose verpackte Ware immer mehr zunimmt, dass man also dort selbst auswählen kann. Und wie Sie gesagt haben, man nimmt in dem Moment einen Stoffbeutel oder irgendetwas mit für die Verpackung, um die zu nutzen. Wir haben natürlich im Handel auch übergreifend über verschiedene Anbieter hinweg Initiativen. Es gibt diese, ich sage es mal, Beutel als Ersatz für die Hemdchenbeutel. Da muss man natürlich auch sehen, dass wir gerade je nachdem, wer die anbietet, wir unterschiedliche Gewichtungen haben. Und Sie sind ja per Gesetz verpflichtet als Verkäufer, als Händler, dass Sie nur die Ware wiegen. Das heißt, Ihre Wagen müssen so ausgestattet sein, dass Sie auch diese Netze erkennen. Und die haben halt unterschiedliche Gewichte. Von daher wäre es bisher ein rechtliches Problem oder könnte eines sein, wenn man mit einem Netz von dem einen Discounter bei dem anderen Discounter einkaufen würde und die hätten unterschiedliche Gewichte und dann könnte es durchaus sein, dass dann nicht nur die Ware gewogen wird, sondern auch ein Netz. Und dann gibt es aber dort interne Regelungen, Verständigungen, wo man sich also auch über die Branchen hinweg versucht zu committen, dass man hier keine Nachteile weder für die Kunden noch für die Händler hat, dass man also dann die Geräte so einstellt, dass alles nutzbar ist.
Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Zeit, oder? Also ich meine, Standardisierung oder DIN-Aktivitäten, das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist ja tatsächlich im Bereich des Machbaren. Man müsste sich eben im Grunde nur auf den Weg machen. Ich denke, bei dieser Hemdchen-Thematik, die ist ja ökologisch gar nicht so wahnsinnig riesengroß, muss man also auch mal sagen. Das ist ja insofern
Könnten
interessant.
Könnten Sie kurz erklären, was Sie mit Hemdchen
meinen? Das sind diese kleinen, dünnen Plastiktütchen, die man nimmt, um sich lose verpacktes Obst einzupacken und Gemüse. Ja, also sie ist insofern relevant, weil hier der Konsument sozusagen selbst etwas tut und selbst etwas wählt in der Einkaufsstätte. Insofern ist sie edukativ interessant, aber ökologisch nicht so. Also ich denke, es wäre schon viel, wirklich viel geholfen, wenn tatsächlich auf Hersteller vielleicht mit Unterstützung des Handelsseite da einfach mehr getan wurde. Und also es sind so einfache Sachen wie beispielsweise Verbundmaterialien sind einfach problematisch. Also ein Joghurtbecher, der innen Plastik hat und dann darum herum noch Papier und obendrauf Alufolie, ist eine ganz komplizierte Sache für eine Sortiermaschine. Oder dass mehrere unterschiedliche Kunststoffsorten, also PET, was relativ gut auch rezykliert werden kann, und andere Sorten vermischt werden. Ja, das sind so Dinge, da haben die Verbraucher keinen Einfluss drauf. Hier könnte man wirklich für insofern bessere Verpackungen, die eben leichter sortiert werden können, sorgen. Und was auch komplett fehlt in Deutschland, was es in anderen Ländern gibt, ist ein Label. Also zumindest für die Verbraucher, die sich dafür interessieren. Ganz, ganz klein, wenn man sehr gute Augen hat oder eine gute Brille, kann man so ein Zeichen finden. Das ist so ein Dreieck und da steht dann 1 oder 3 drauf. Das ist aber eigentlich gar nicht für Verbraucher gemeint, sondern wirtschaftsinternes Kennzeichen. Also hier könnte man so viel mehr mit relativ wenig Aufwand und relativ schnell auch tun. Eine große Herausforderung ist einfach der Zeitdruck, den wir haben.
Ich finde halt, dieser Obst- und Gemüsebereich ist auch eigentlich so ein Beispiel, wo man so dann jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Also das hat natürlich eine schöne PR-Wirkung, wenn jetzt alle sagen, wir haben hier diese Beutelchen, die werden tatsächlich für, ich glaube, letztens war ich irgendwo mal für 29 Cent rausgehauen, wo ich so denke, ja gut, ob die Leute dann wirklich auch diese Beutel wertschätzen und sehr oft benutzen oder ob die Qualität gut ist, weiß ich nicht. Aber der erste Schritt wäre da, finde ich, nämlich tatsächlich erstmal auszupacken. 63% waren unsere letzten Erhebungen, sind immer noch vorverpackt an Obst und Gemüse. Das heißt, dieser Knotenbeutel ist gerade überhaupt nicht das Thema. Das ist wahrscheinlich ein extrem effizientes Beutelchen im Vergleich zu allen Vorverpackungen, die da in der Abteilung liegen. Also hier geht es wirklich darum, erstmal auszupacken und gar nicht mal so darum, dass man jetzt da unbedingt die Verantwortung auf den Verbraucher schieben muss, jetzt bring immer deine Mehrwegbeutelchen mit. Da ist erstmal der Handel quasi gefragt, erstmal wirklich auszupacken. Und natürlich sind jetzt die Leute daran gewöhnt, dass 20 verschiedene Cocktailtomaten angeboten werden. Da muss man sich dann halt auch tatsächlich überlegen, brauchen wir das? Oder wollen wir vielleicht nur noch 5?
Ich finde das immer so schön, dass so allgemein plakativ gesagt wird, der Handel ist jetzt mal gefordert, was zu tun. Ich denke, man muss zunächst mal klarstellen, dass es den Handel in diesem Sinne, wie man jetzt so diese Appelle hört, eigentlich gar nicht gibt. Der ist aufgegliedert in ganz viele Bereiche, weil vieles, was Sie jetzt angesprochen haben, betrifft Verpackungs- oder Transportverpackungsmüll in Anführungszeichen, wo der Handel, also ich nenne das jetzt einfach mal Point of Sale am Schluss, also der Händler vor Ort, eigentlich gar keine großen Möglichkeiten hat, was dagegen zu tun. Das heißt, wir sind eigentlich hier im Bereich Transport und Logistik und damit wieder zum Teil auch im Bereich der Industrie. Und Sie haben vorhin auch immer schön gesagt, man darf nicht immer nur einen Teilaspekt betrachten. Man muss es vernetzt sehen. Man muss sehen, was hängt irgendwo mit irgendwas anderem zusammen. Und vieles, was an Verpackungsmüll produziert wird, hängt natürlich damit zusammen, dass ich Ware transportieren muss. Damit ich auch dafür sorgen kann, dass die Ware noch so im Markt und damit dann auch beim Kunden ankommt, dass er sie noch benutzen kann. Sonst kommen wir wieder zum nächsten Thema. Wenn ich jetzt die ganzen Äpfel in eine große Schütte schmeiße und bringe die dann über einen LKW hin, dann habe ich natürlich eine andere Druckverhältnisse, möglicherweise im Transportprobleme, dann habe ich auch wieder Food Waste. Das heißt, wir hätten dort wieder ein nächstes Problem. Man muss also auch diese ganzen Komponenten mal zusammensehen und zusammenfassen und nicht nur lokal oder partiell sich einzelne Punkte herausgreifen.
Die Fülle der Hülle, wie reduzieren wir Verpackungsmüll? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Herr Scherer, ich möchte da nochmal dran anknüpfen. Natürlich ist der Handel nur ein Akteur, aber er ist ein wichtiger Akteur. Wir haben schon davon gesprochen, Produktion, Transport spielt eine Rolle. Eben hieß es, der Handel bietet das an, was der Verbraucher möchte. Ich persönlich habe nicht so viele Verbraucher getroffen, die unbedingt in Plastik eingeschweißte Gurken wollten. Das hieß dann immer, das muss sein, damit sie frisch bleiben. Jetzt preisen alle, sie schweißen ihre Gurken nicht mehr ein. Heißt das, die sind nicht mehr frisch oder wurde da etwas tatsächlich Überflüssiges abgeschafft?
Möglicherweise hat sich schlicht und ergreifend auch die Konsistenz der Gurke geändert. Also da muss ich Ihnen sagen, bin ich im biologischen Anbauthema nicht genug drin. Aber auf jeden Fall, zunächst gab es ja Gurken in Kisten, danach gab es Gurken einzelverpackt. Hängt natürlich auch mit Hygienestandard zusammen, hängt auch mit dem Wunsch des Kunden zusammen zu sagen, ich weiß nicht, wer die Ware alles schon in der Hand gehabt hat, weil man natürlich auch dazu übergegangen ist, verschiedene Waren anders jetzt zuzubereiten oder zu nutzen als früher. Viele Dinge sind immer geschält worden. Dann hieß es, nein, in der Schale sind jetzt, was heißt jetzt, die waren schon immer da drin, also mehr Nährstoffe, Vitamine. Dann ernähren sich die Leute bewusster und sagen, dann will ich auch diesen Bereich mitnutzen. Und dann haben Leute einfach Probleme zu sagen, wenn sie es ganz unverpackt bekommen, dann nehme ich es trotzdem. Und aus verschiedenen Studien wissen wir ja auch, dass jeder Zweite bereit wäre, für biologisch abbaubare Verpackungen mehr zu zahlen. Aber es ist halt dann nur jeder Zweite. Es fordern viel mehr, aber selbst wenn es an ihren Geldbeutel geht, sind die Verbraucher dann immer noch zurückhaltend. Das heißt also, selbst wenn wir viel mehr biologisch abbaubare Produkte auf dem Markt hätten in der Verpackung, ob der Kunde den Preis mitträgt, das ist letzten Endes die Frage.
Aber selbst aus ökologischen Gründen wollen wir in Deutschland überhaupt keine biologisch abbaubaren Verpackungen gerade haben. Also wir wollen recyclingfähige Verpackungen haben. Wir haben eine Infrastruktur zur Entsorgung, die ist auf Kunststoffrecycling ausgelegt. In Italien kriege ich immer mit, da wollen die Verpackungen, die sie dann in ihre Biogasanlagen schmeißen. Sowas möchten wir aber hier gar nicht. Also biologisch abbaubare Verpackungen, das ist auch so ein schönes Greenwashing-Thema. Da ist es anscheinend halt ja gesetzlich legal, irgendwo auf eine Kunststoffverpackung draufzuschreiben, die ist hier biologisch abbaubar. Das bedeutet aber nur, dass sie in einer industriellen Kompostanlage oder Biogasanlage unter sehr speziellen Rahmenbedingungen sich abbauen würde. In Deutschland werden diese Verpackungen in der Anlage schon rausgezogen, weil entweder müssen alle Fremdstoffe rein oder alle Kunststofffremdstoffe rein oder alle kommen raus. Also das sind Verpackungen, die wollen wir gar nicht aus ökologischer Perspektive. Und da wollen wir auch nicht, dass die Leute denken, das wäre was Gutes.
Es geht ja auch primär darum, Verpackungen zu reduzieren, also insgesamt weniger Verpackungsmüll zu haben, stärker auf Rezyklate zu setzen. In den letzten Jahren hat der Handel immer stärker auf kleinere Packungsgrößen gesetzt. Das war der zunehmenden Anzahl von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten geschuldet. Und natürlich wollte man damit, das ist ja auch ein gutes Ziel, Lebensmittelverschwendung reduzieren. Das bedeutet aber auch, dass Familien, die mit 2, 3, manchmal sogar 4 Kindern unterwegs sind, kaum mehr die Chance haben, Großverpackungen zu kaufen. Die müssen ganz viele kleine Verpackungen kaufen, um ihren Wochenbedarf zu decken und produzieren damit natürlich deutlich mehr Müll, als sie müssten. Warum gibt es so wenig Großverpackungen? Kann man nicht beides anbieten?
es gibt unterschiedliche Verpackungen, unterschiedliche Verpackungsgrößen. Sie haben insofern recht, dass man möglicherweise auch mit größeren Gebindegrößen arbeiten könnte. Bloß Sie müssen bedenken, Sie haben auch dann, wenn Sie größere Gebinden haben, größere Verpackungen. Es wird zwar möglicherweise dann nicht ganz so viel Müll anfallen, wie wenn Sie 2, 3 kleine haben, aber es wird nicht dazu führen, dass Sie dann nur so viel Verpackung beim größeren Gebinde haben wie beim kleinsten.
Nein, aber dafür habe ich ja auch deutlich mehr Inhalt.
Bei den entsprechenden Inhalten muss man sagen, wir machen ja verschiedene Zertifizierungen auf dem Bereich Handel. Von daher ist vollkommen klar, gerade im LEH-Bereich, dass es auch unterschiedliche Packungsgrößen gibt. Und es kommt natürlich immer darauf an, dass Sie auch Ihre Zielgruppe befriedigen können. Ich habe mich gerade über das Thema letztens mit meinem Sohn unterhalten, der Student, und sagt er, ja, ich kriege in den Kleinstportionen, die ich brauche, eigentlich nichts. Ich habe immer was, weil alles ausgelegt ist für mindestens 3 oder 4 Personen, dass immer was übrig ist, dass ich 3, 4 Tage davon habe. Also kommt wahrscheinlich auf den eigenen Blickwinkel immer ein bisschen an.
Ein anderes Phänomen unserer Zeit besteht ja darin, dass die Leute weniger zu Hause essen als früher. Stichwort To-Go-Mentalität. Und wir können natürlich nicht über Verpackungsmüll reden, ohne auch darüber zu sprechen. Wir verbrauchen immer noch rund 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr, obwohl so viele Menschen mittlerweile schon ihren Kaffeebecher in der Tasche spazieren tragen. Frau Istel, wie viel Müll entsteht denn dadurch, dass wir uns mal schnell zwischendurch ein Brötchen oder ein Crepe auf die Hand holen oder auch ein Sandwich, der in einer Plastikbox verpackt ist?
Also insgesamt sind das knapp 350.000 Tonnen Abfall, den wir jährlich machen. Das haben wir mal erheben lassen von der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Und da ist dann sozusagen To-Go drin, aber auch Einweggeschirr und Einwegbesteck, was auch jetzt nicht To-Go quasi wirklich benutzt wird. Also es gibt ja immer mehr Cafés, die auch Einweg dann vor Ort einsetzen. Und es ist aber auch da drin, dass Partygeschirr und Picknickgeschirr, das sich Privathaushalte sozusagen so extra kaufen. Und die machen sogar 20% aus. Das hat mich sehr überrascht, wie viel das tatsächlich ist. Also das sind da ja auch Einsatzmöglichkeiten, wo man durchaus auf Mehrwegsysteme setzen könnte. Und bei den Bechern ist es tatsächlich so, diese 2,8 Milliarden, das sind nur die Heißgetränkebecher. Da kommt nochmal dasselbe drauf für die Kaltgetränkebecher.
Frau Reisch, die Verbraucher schätzen ja die Spontanität, die dadurch entsteht. Ich habe zwischendurch Lust, jetzt einen Kaffee zu trinken oder der Crepe, der lacht mich so an, also kaufe ich mir den. Und was Partygeschirr angeht, ist natürlich super. Nachher habe ich einen riesen Müllsack, muss aber nicht spülen. Ist das eine Entwicklung, die sich überhaupt noch stoppen lässt?
Also ich denke, im Moment stehen die Chancen ganz gut, einfach durch diese eindrucksvollen Bilder über die Konsequenzen und den Einfluss auf die Biodiversität und die Natur. Also ich denke, die Bereitschaft ist relativ hoch. Ich denke das nicht nur, sondern es gibt ja mittlerweile einige auch ganz aktuelle Umfragen, auch europaweite Umfragen. Also die Bereitschaft ist zurzeit relativ groß. Ja. Man muss es nur richtig auffangen und richtig kanalisieren und das tatsächlich auch als Teil eines Lebensstils verkaufen und kommunizieren. Also bei dem Thema Müll, da muss ich auch an die Städte denken, auch an meine Wahlheimat Kopenhagen. Die hatten ein riesengroßes Problem, haben auch immer noch ein Problem mit Müll. Und zwar insbesondere mit genau diesen Verpackungen, die die Leute dann sich kaufen. Und dann ist das Wetter schön und das Picknick ist draußen. Und am Ende des Tages ist der ganze Park voll mit Plastik und sonstigen Einwegverpackungen. Ein großes Problem, auch ein Kostenproblem für die Städte. Und hier war beispielsweise der Ansatz zu sagen, wir müssen das stadtweit angehen. Also mittlerweile haben sich viele Stadtverwaltungen so ein Zero-Waste-Ziel gesetzt. Da wird eben systematisch geguckt. Ja, da wird gesprochen, da wird jetzt nicht befohlen, aber es wird gesprochen mit den Händlern, da wird gesprochen mit den Restaurants, da wird gesprochen mit denjenigen, die große Feste und Partys organisieren. Was können wir da tun? Was können wir verändern, damit das einfach zum Default, zum Standard wird, dass man eben nicht diese Einwegutensilien hat. Ich glaube, wichtig ist es tatsächlich hier zu sagen, hier geht man mal von dem einzelnen Verbraucher weg und geht eine Stufe höher und guckt, was kann so eine Stadtverwaltung tun, da eben auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn man da quasi auch ein Vorbild hat und sagt, okay, das ist in Ordnung, das ist problematisch und sich auch einigt gemeinsam mit den maßgeblichen Akteuren, dann kann man da ziemlich weit kommen.
Man muss ja auch sagen, es gibt ja für die Kommunen durchaus viele Möglichkeiten, in den Bewilligungen für Straßenfeste etc. zu sagen, da muss ein Mehrwegsystem, wenigstens zum Beispiel für Becher oder sowas, angeboten werden. Also in Berlin haben wir das beim Karneval der Kulturen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Das erschwert natürlich für die Veranstalter die Organisation. Aber wenn eine Kommune das will, dann gibt es da viele Wege, das quasi vorzugeben. Was ein Problem war, war, es haben versucht in der Vergangenheit schon Kommunen dann Restaurants vorzuschreiben, zum Beispiel, dass man auf dem Bürgersteig vor dem Imbiss quasi keinen Einweg mehr benutzen darf. Das wurde damals gerichtlich kassiert. Also hier fordern wir auch, dass es quasi durch EU-Gesetzgebung und durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Verpackungsgesetz, dass hier quasi den Kommunen die Möglichkeit gegeben wird, an Hotspots auch zu sagen, kein Restaurant darf Einweg ausgeben.
Herr Scherer, welche Rolle spielt denn dieser To-Go-Markt für den Einzelhandel?
Das kommt darauf an, was Sie dann im Handel noch mit anbieten. Im Einzelhandel, gerade wenn ich die größeren Märkte sehe, die haben dann eine Cafeteria vorne mit dabei und dort ist gerade das Thema Coffee to go, also dass man seinen Becher mitnehmen kann, ist dort ein Thema. Aber es macht gerade im Einzelhandel nicht mehr so viel aus, wie es früher schon mal war. Das hat sich schon stark reduziert. Es gibt einige Läden, aber auch wieder nicht alle, die dann vorkonfektioniert für Leute in der Mittagspause entweder Salat, wo verpackt ist zum Beispiel, oder halt Sandwiches mitnehmen könnten.
Eine weitere Besonderheit unserer Zeit ist ja der Onlinehandel. Zwischen 2012 und 2018 haben sich die Umsätze dort fast verdoppelt auf rund 63 Milliarden Euro und die Branche wächst jedes Jahr zweistellig. Frau Reisch, warum gehen die Verbraucher denn so ungern in Läden einkaufen mittlerweile?
Naja, hier sind wir wieder bei dem Thema einfach, bequem, schnell, unmittelbar, von zu Hause aus. Das ist schon sehr, sehr bequem und sehr, sehr attraktiv. Und der schnelle, leichte Knopfdruck quasi, ein schnelles Klicken, ist auch nochmal eine ganz andere, nämlich praktisch nicht existierende Handlungsbarriere im Vergleich dazu, dass man eben tatsächlich im stationären Einzelhandel hingeht und sich diesen ganzen Zeit und auch sonstigen Kosten aussetzt.
Frau Istel, was bedeutet das für unser Müllproblem? Weil viele dieser Produkte, die kommen ja, ich habe es eingangs angesprochen, in riesigen Kartons, sind in den Kartons nochmal in Plastik verpackt und dann vielleicht nochmal in eine Tüte. Ist das überhaupt notwendig?
Also man muss sich das ja sicherlich so vorstellen, dass dort, wo die Ware dann abgepackt wird, da gibt es jetzt nicht 30 verschiedene Kartongrößen, sondern vielleicht 5 oder je nach Größe des Unternehmens. Und dann kann man das natürlich aus deren Perspektive nachvollziehen, dass sie sich dann quasi auf die Standards konzentrieren oder beschränken. Und wahrscheinlich sind ja die Paketpreise dann auch gleich. Also ob ich dann ein kleines Paket oder ein bisschen größeres Paket versende, ist wahrscheinlich von den Kosten her ähnlich. Daher erkläre ich mir jetzt sozusagen, dass so viel Luft durch die Gegend transportiert wird. Der Onlinehandel ist halt insgesamt ein wahnsinniger Treiber für den Papier-Pappe-Karton-Verbrauch in Deutschland. Das merkt man auch an den Zahlen. Das nimmt stark zu. Was ich halt hier sehr schade finde, ist, dass es wirklich sehr wenig Ansätze gibt, zum Beispiel in Folien zu versenden. Also Textilien kann man sehr gut auch in Folien aus Recyclingmaterial, die haben sogar den Blauen Engel versenden, kommt aber bei den Kunden gerade auch nicht so gut an, weil das ist ja Kunststoff. Also das ist sehr schade, dass sozusagen das dann auch nicht als was, ja, als was Attraktives gesehen wird. Und das andere ist natürlich, dass wir da jetzt auch das Beispiel ist, wo wir jetzt mit Mehrweg auch was ausprobieren müssen. Also vor allen Dingen bei den Stammkunden, die sehr viel bestellen, ist es durchaus möglich. Es wäre sehr schön, wenn man da natürlich eine branchenübergreifende Lösung finden würde und das Kartellamt da mitmacht. Aber ich finde, das ist sehr, sehr dringlich, weil man wird den Onlinehandel nicht zurückdrängen können. Also wir hoffen natürlich immer, dass wir Retouren reduzieren können, aber dass das sozusagen nicht wieder verschwindet aus unserer Lebenswelt, ist, glaube ich, klar.
Ja, also Onlinehandel, diese Utopie zu sagen, man kann irgendwo das Rad zurückdrehen, das, denke ich, können wir alle abhaken. Der Onlinehandel wird bleiben, er wird auch weiterhin zunehmen, zwar nicht mehr so exorbitant mit den Zahlen wie in der Vergangenheit, aber gerade wo Sie erwähnt haben, Frau Istel, mit der Plastikverpackung für Textil, das ist was, was uns natürlich gerade im Bereich stationärer Handel sehr stört, weil die Plastiktüten, da wird man immer wieder dran festgehalten als stationärer Handel, aber Maßnahmen gerade für die Plastikverpackung, gerade im Textilbereich beim Versandhandel, gibt es keine Regulierung, beziehungsweise gab es bisher keine.
Aber wenn ich Frau Istel richtig verstanden habe, ist das ja auch nicht immer schlecht. Also Plastik ist ja nicht immer böse und Papier nicht immer gut.
Ich würde mich ja freuen, wenn mehr Textilien in diesen Rezyklat-Kunststofffolien, wenn es schon kein Mehrweg ist, versendet werden. Und das ist auch was, was mich an der Regulierung jetzt durch Frau Schulze stört. Also dieses Verbot der Plastiktüte, das fördert ja sozusagen nur noch mal viel mehr dieses Gefühl, jede Kunststofffolie ist, muss böse vermieden werden. Genau, ist böse. Und ich befürchte auch, dass wenn sowas quasi aus einem Umweltministerium kommt, dann verstärkt das natürlich nochmal viel mehr diese letztlich ein bisschen irreführenden Vorstellungen bei den Kunden und Kundinnen. Und gerade solche, also guten Anwendungsmöglichkeiten werden natürlich dann auch diskreditiert. Und das ist jetzt ökologisch schade.
Ja, ich sehe das auch so. Und es trägt natürlich wirklich zur kompletten Verwirrung der Konsumenten bei. Und die ist schon groß genug. Und ich meine, man muss wirklich sagen, Kunststoff ist ein tolles Produkt. Wir haben es nur einfach komplett übernutzt und haben es für Dinge eingesetzt, die nicht sinnvoll sind, ja, wo es auch einfach bessere und klügere und auch wirklich attraktivere Optionen gibt. Also da wäre eigentlich eher das Plädoyer sinnvoller anwenden, aber nicht verteufeln und vor allem, aber das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, tatsächlich auf diese Rezyklate, die es in heute in einer ganz hohen Qualität gibt, sehr viel stärker darauf zurückzugreifen.
Ich möchte mal auf die Rolle der Verbraucher zu sprechen kommen. Sie sagten gerade, die sind verwirrt. Es ist ja auch wirklich schwer, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, zu wissen, was ist jetzt eine gute Verpackung, was eine weniger gute, was kann ich unverpackt kaufen. Die Politik sagt, ohne Verbraucher geht es nicht. Ist das ein Abwälzen der Verantwortung oder müssen wir Verbraucher auch wirklich unseren Teil der Verantwortung tragen? Und Frau Reisch, wie sieht denn der dann aus?
Naja, das ist natürlich wie bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen, sind alle in der Verantwortung. Ja, deswegen hatte ich vorher auch gesagt, man muss das System sich anschauen. Aber ich kenne relativ wenig Verbraucher, die Wert darauf legen, dass ihr abgepackter Käse 6 Monate haltbar ist. Ja, also da muss man tatsächlich genau hingucken, vielleicht auch mit Verbrauchern sprechen, vielleicht auch Fokusgruppen machen, genau untersuchen, wo geht was, zu was sind die Verbraucher bereit. Was ich im Moment lese aus den Untersuchungen und auch den großen Umfragen, ist, dass die Bereitschaft ziemlich groß ist, aber dass ganz praktisch, also Einkaufsstättenwahl kann man natürlich auch immer den Verbrauchern überlassen. Also gehe ich in einen unverpackt Laden, da komme ich eben auch ohne Verpackungsmüll raus. Aber das sind natürlich kleine Prozente und werden auch nie ein Massenmarkt werden. Aber man kann davon lernen.
Es fehlt einfach die Umsetzung beim Verbraucher von dem, was er selbst als gut bewertet, das dann auch selbst zu nutzen.
Ja, aber hat er denn immer die Möglichkeit, Herr Scherer? Weil Sie sagten ja eben, Sie bieten Sachen an, weil der Verbraucher es so möchte oder die Verbraucherin. Kann man ihm oder ihr vielleicht auch mal ein bisschen was zumuten?
Die Frage ist, wie weit geht die Zumutbarkeit? Es gibt eine Studie aus 2018, gerade wenn es um die Frage Unverpacktläden geht. 71% der Befragten haben es für toll gefunden, aber nur 8% waren dort einkaufen.
Die gibt Grundidee, es ja aber auch sehr selten, muss man fairnesshalber sagen.
Werden also aber immer mehr.
Ja, aber in Stuttgart gibt es 2. Also bei 700.000 Menschen ist das natürlich wirklich eine absolute Nische.
Gut, man kann natürlich auf den Wochenmarkt gehen. Es gibt schon Möglichkeiten und ich sehe auch, dass die Menschen das nach und nach tun. Also gerade das Thema Märkte beispielsweise, das ist ein Megathema, das zurückkommt. Also da gibt es schon einen Trend hin und den mitzunehmen halte ich eigentlich auch für eine Chance.
Ich finde, man muss ja auch immer sehr unterscheiden. Also Verbraucherinnen und Verbraucher haben keine Einflussmöglichkeiten darauf, wie materialeffizient eine Verpackung hergestellt wurde, welche Farbstoffe genutzt wurden. Oder man hat auch keinen Einfluss darauf, wie viel Schadstoffe da drin sind, ob das dadurch gut oder schlecht recycelbar ist. Da finde ich, muss man nochmal das dann unterscheiden zu diesen kulturellen Trends, zu dem Convenience etc., wo sich natürlich schon jeder fragen muss und kann, brauche ich das oder brauche ich das nicht, geht es vielleicht auch anders, weil da geht es dann ja letztlich nur darum, noch irgendwie eine Sache, die wir früher auch nicht brauchten, dann aber halt effizienter zu machen und so ein bisschen besser im Schlechten zu werden.
Wir sind am Ende dieses SWR2-Forums und deshalb an Sie alle noch eine kurze Abschlussfrage. Wir haben über viele Themen heute diskutiert. Was sind denn aus Ihrer Sicht die 2 oder 3 wichtigsten Maßnahmen, wenn wir den Verpackungsmüll schnell reduzieren wollen? Herr Scherer.
Wir müssen den Verbraucher mitnehmen. Das ist, denke ich, das A und O, weil er letzten Endes entscheidet, welche Verpackung er kaufen wird, beziehungsweise wie er seinen Kauf ausrichtet. Und nur wenn der Verbraucher in dem Moment sensibilisiert ist und mitgenommen werden kann, kann eine Reduktion der Verpackung erfolgen.
Frau Reisch? Wir brauchen auf breite Front ein Verbot von Einwegprodukten und Einwegverpackungen. Und wir brauchen auch auf politischer Ebene ein wirklich funktionierendes Kreislaufwirtschaftsgesetz.
Dem kann ich mich ja quasi anschließen. Also klare Vorgaben über das Kreislaufwirtschaftsgesetz für alle, dann ist es auch fair. Weniger, mehr, diese ganzen Themen müssen da ins Kreislaufwirtschaftsgesetz rein. Und in Richtung Verbraucherinnen ist es mir einfach wichtig, dass die Akteure aufhören zu suggerieren, Papier, Pappe, Einwegglas wäre besser als Kunststoff, damit wir auch wirklich über Verpackungsreduktion reden und nicht nur über eine Umstellung auf andere Materialien.
Und das war's für heute im SWR 2 Forum, die Fülle der Hülle. Wie reduzieren wir Verpackungsmüll? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Dr. Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Mitte, Katharina Istl, Referentin für Ressourcenpolitik beim NABU und Professor Lucia Reisch, Verhaltensökonomin an der Copenhagen Business School und Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung. Am Mikrofon war Susanne Henn. Vielen Dank für Ihr Interesse und machen Sie's gut.